Gestern habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht und Zahlen aus dem ersten Quartal zusammengetragen, wie diese ja, gefühlte Dauerpartystimmung anhand von Zahlen ausschaut. Und daraufhin gestern endlich mal ein Tag mit ja, zumindest so größenordnungstechnisch um 1% Kursrückgängen. Und einige werden sich die Ohren reiben und sagen, wieso sagt er endlich kurze Rückgänge?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ja, ist ganz einfach, weil an den Kapitalanlagemärkten nicht nur Kursanstiege, sondern Kursrückgänge ganz normal sind. Und wenn eine so lange Strecke, eine so lange Zeit die Märkte nur in eine Richtung gehen, dann steigt mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte mal auch drehen. Und in solchen Phasen verliert man sehr, sehr gern die Übersicht, speziell unerfahrene Anleger zahlen hier in solchen Phasen einen hohen Preis. Wenn wir jetzt aber jetzt nur die Fakten anschauen, dann können wir über 100 Tage, das sind, wenn wir Handelstage umrechnen, fast ein Quartal lang sind die Kurse fast ohne Pause nur in eine Richtung nach oben gegangen. Die ganzen Kapitalmarkt-Talks, die ganzen Podcasts, die wir machen, gestern am Abend haben wir mit dem Martin Mikulik wieder unseren monatlichen Kapitalmarkt-Talk gehabt, die sind schon fast langweilig geworden, weil man immer nur ja quasi dazu, warum die Märkte steigen, irgendwelche Antworten versucht zu finden. Und rückwirkend das zu erklären, ist immer sehr, sehr einfach. Das war auf jeden Fall das beste erste Quartal des Jahres seit 2019. Ich habe nachgerechnet, weil ich habe es gestern auch kurz erwähnt, seit 1920 hatten wir 413 Quartale und davon war jetzt das erste Quartal des Jahres 2024 das 14. beste erste Quartal oder das 14. beste Quartal, nicht das erste Quartal, sondern generell. Und egal, was wir uns anschauen, das war ein Quartal der Superlative. Der Standard & Poor's Index ist seit 12 Jahren zwei Quartale hintereinander zweistellig gewachsen. Das ist zu viel. Egal wie wir es drehen und wenden. Und das ist aber nicht deswegen, damit ich jemanden dazu bringe, jetzt alles zu nehmen und zu rennen, sondern nein, ganz nüchtern das zu betrachten und zu sagen, okay, das ist so. Und wenn es jetzt eine Gegenbewegung gibt, wenn es eine Abkühlung gibt, wenn es eine Korrektur gibt, dann rechne ich damit, dann bin ich nicht überrascht. Und jemand sagt, ja, aber wenn die Korrektur kommt, dann ist es ganz schlecht und dann brauche ich das Geld. Sorry, aber dann habe ich eine andere Frage. Was macht jemand mit einem zu kurzen Zeithorizont, sagen wir maximal 3 bis 4 Jahre, was macht so jemand in einem Investmentmarkt? Ja, also da muss man immer wieder, wenn jemand hin und her treten will, muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Und wenn zufälligerweise jetzt die Kurse gestiegen sind und deswegen jemand, der hier fehl am Platz war, Glück gehabt hat, dann sollte man dieses Risiko zuerst einmal in die Hand nehmen und bereinigen. 50 Tage in Folge waren die Hauptindizes in der sogenannten überkauften Phase. Das haben wir seit 1998 so in dieser Form nicht mehr gesehen. Und das, was wir seit 5 Monaten haben, ist die stärkste Aufwärtsrallye, die wir historisch insgesamt in dieser Form erlebt haben. Die amerikanischen Unternehmen haben sehr, sehr viel Geld dafür investiert, eigene Aktien zurückzukaufen, größenordnungstechnisch in etwa 1 Billion Dollar wird in diesem Jahr in solche Aktienrückkaufsprogramme fließen. Das treibt die Märkte zusätzlich nochmal so stark an, als ob wir so größenordnungstechnisch 13-14% Wachstum hätten. Also egal, welche Zahlen wir jetzt angreifen, die sind alle extrem, extrem stark. Und ich habe gestern mit Gedanken von Ron Carson meine Podcast-Folge aufgebaut. Und ich möchte es fortsetzen, weil einige Gedanken sind hier in seiner Liste noch drinnen, die sehr, sehr inspirierend ist. Und auch heute kommentiere ich nicht alle Gedanken, sondern lasse die einfach teilweise so im Raum stehen. Aber vielleicht hat der eine oder andere daraus eine zusätzliche Inspiration, eine Idee. Eine sehr, sehr gute Aussage von ihm ist auch immer wieder erwähnt, dass er sagt, investieren ist schwer, aber ironischerweise kann die Einsicht darüber, dass investieren schwer ist, die Sache schon wieder einfacher machen. Warum? Weil gerade investieren auch mal in Situationen erfolgen muss, wo man halt akzeptiert, dass man keine hundertprozentigen Informationen hat und finale Entscheidung treffen zu können. Und trotzdem muss man eine Entscheidung treffen. Weil zu lange und zu viel nachdenken ist genauso schlecht wie gar nicht oder zu wenig nachdenken. Das heißt, ich muss als Anleger irgendwann eine Mitte finden, um zu sagen, okay, das ist ausreichend genug und mit dieser Information treffe ich jetzt eine Entscheidung. Und diese paar Prozent Uninformiertheit oder paar Prozent unbekannte Teile des Investments kann ich damit kompensieren, indem ich halt nicht alle Eier in einen Korb schmeiße, sondern in der Breite des Portfolios nebeneinander solche Bereiche hineinkaufe, die nicht miteinander korrelieren, das heißt Bereiche, die sich nicht gleichzeitig nach oben oder nach unten bewegen, sondern im Idealfall überhaupt kein Zusammenhang da ist, aber zumindest vielleicht sogar gegenläufig sind. Wenn dieser eine Bereich steigt, dann sollte im anderen Bereich weniger passieren oder fallen oder sogar umgekehrt. Also mit Diversifikation und mit der Breite kann ich das ein wenig ausgleichen. Die größten Risiken sind die gleichen und dennoch wiederholt sich die Vergangenheit nicht. Die Risiken, die zukünftigen Risiken werden andere sein als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Warum? Naja, weil sich die Rahmenbedingungen im Markt ändern. Das, was sich nicht ändert, und das habe ich immer wieder auch in meinem Podcast als Thema drinnen, das ist das menschliche Verhalten, die menschliche Natur. Die bleibt gleich. Dem Kapitalmarkt ist es völlig egal, ob sich jemand anstrengt oder nicht. Es gibt hier keine Belohnungen, es gibt keine Bestrafungen, sondern es gibt eine nüchterne Wirkung zwischen Angebot und Nachfrage. Aus meinem Blickwinkel ist der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt immer noch eine der transparentesten Märkte, die wir haben, auch wenn manchmal hier und da hineinmanipuliert wird, aber die Preisbildung ist transparent, die kommt nämlich zustande aus Angebot und Nachfrage. Und wenn ich das so nüchtern sehen kann, dann bleibt natürlich eines über die eigenen Emotionen. Es ist hart für Anleger, sich das einzugestehen, dass nicht der Aktienmarkt, sondern die eigenen Emotionen manipuliert sind. Der Aktienmarkt ist eine nüchterne, wie ich schon vorhin gesagt habe, Preisbildung aus Angebot und Nachfrage. Der Kapitalmarkt ist keine Institution, das aus welchen Gründen auch immer gegen uns ist. Es sind auch nicht die Illuminati, die das Problem darstellen, weil die irgendwelche großen Manipulationsstrategien fahren. Nein, es sind unsere Emotionen, die uns immer wieder Probleme bereiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. In einer Phase, wenn die Märkte nur nach oben gehen, 5-6 Monate lang nur steigende Kurse, da wird alles, was vernünftig ist, ausgehebelt. Und hier können nur erfahrene Anleger das akzeptieren und sagen, es ist so, wenn das passiert, akzeptiere ich es. Feier mich, weil ich hoffentlich diese Teile in meinem Portfolio habe. neue, junge Anleger, die tappen da immer wieder in die Falle, weil sie sagen, ah, jetzt ist alles anders. Die ganzen Regelwerke und Gesetze der Vergangenheit, die gelten nicht. Jetzt ist alles anders, jetzt kann ich da voll hineingehen. Eine weitere Aussage von Ron Carson: Nur weil jemand etwas lange tut, heißt es noch nicht, dass das, was diese Person macht, auch gut ist. Ich kenne immer wieder Leute, die die gleichen Fehler gerade im letzten Schritt wiederholen, gegen sich immer wieder antreten, über die eigenen Fehler immer wieder stolpern. Und deswegen, wenn jemand nur lange an den Märkten ist, oder er sagt auch, Erfahrung ist noch keine Expertise. Da muss ich also sehr genau hinschauen, wenn man da irgendwelche YouTube-Videos hat und irgendwelche Bücher hat. Gerade die Crash-Propheten sind ja immer wieder interessant. Einige haben irgendwelche Crashs in der Vergangenheit vorhergesagt. Und wenn dann diese Crashs tatsächlich eintreten, dann fühlen sie sich endlich bestätigt und nach den Crashs machen sie den nächsten Fehler, weil sie dann damit beschäftigt sind, ihre vorherigen Prognosen schön zu reden, und dann halten sie Vorträge und reisen durch die Gegend und verkaufen ihre Bücher, dass sie das ja schon immer gewusst haben. Aber was sie gleichzeitig verpassen, sind die nächsten Bullenmärkte. Sie müssten nämlich, wenn sie tatsächlich so gute Prognosen schreiben, dann müssten sie nach den Crash-Prognosen hergehen, und wenn es eine Korrektur oder einen Crash gegeben hat, müssten sie sofort mit Büchern rausgehen, jetzt musst du investieren. Das tun sie aber nicht. Und deswegen, damit Crash-Propheten Recht behalten, irgendwann Recht behalten, müssen sie permanent auf Crash wetten, permanent das erzählen, dass es einen Zusammenbruch geben wird. Und irgendwann wird es tatsächlich diesen Zeitpunkt X geben, wo es eine starke Korrektur gibt, wo sie dann sagen können, ja, ich habe das schon immer gesehen. Aber was sie in der Zwischenzeit verpassen, sind halt die Aufwärtsbewegungen an den Märkten. Und wenn wir langfristig die Marktentwicklungen uns anschauen, dann sehen wir eines, dass unsere Wirtschaft, egal wie wir es drehen und wenden, immer dazu verdonnert ist, zu wachsen. Das ist unser System, das ist unser Wirtschaftsmodell. Wir haben das gesehen in der Covid-Phase, wie radikal das war und wie viel Energie es gebraucht hat, um wieder dorthin zurückzukehren. Und wir sind jetzt im Moment in den Hauptmärkten auf einem Wachstumspfad, auf einem Wachstumsweg, und das ergibt noch eine andere Betrachtung zusätzlich noch dazu, dass die Inflation nicht immer nur negativ sein muss. Es gibt auch eine positive Inflation. Und in vielen Regionen der Welt haben wir derzeit eine positive Inflation, weil die Preise dort hauptsächlich deswegen steigen, weil die Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Wenn die Wirtschaft stark ist, dann halten wir eine höhere Inflation, eine positive Inflation aus, weil durch stärkere Wirtschaft haben die Konsumenten über ihre Löhne dementsprechend Kaufkraft, können die höheren Preise bezahlen. Die Firmen können dadurch, dass sie mehr Umsatz und mehr Gewinne wirtschaften, die höheren Zinsen auch bezahlen. Und somit ist eine höhere Inflation, eine positive wirtschaftsgetriebene Inflation, grundsätzlich mal nicht negativ. Es gibt natürlich die negative Inflation, die nicht aus der Stärke der Wirtschaft kommt und die Preise nicht deswegen steigen, weil es einfach den Unternehmern und den Konsumenten besser geht, sondern die negative Inflation kommt aus Lieferengpässen, kommt aus hohen Energiekosten, kommt aus hohen Rohstoffkosten. Das heißt, es wird ohne Nachfrage werden die Güter verteuert, und die negative Inflation kann von den Notenbanken über die Zinsen eigentlich nicht gelöst werden. Und das ist eben die hauptsächliche Frage, ob wir aus dieser negativen Inflation mit den notwendigen Maßnahmen bereits in eine positive Inflation gewechselt haben. Und das ist, deswegen ändert sich das Wording der amerikanischen Notenbank, dass wir also hier in den vergangenen Wochen öfters gehört haben, dass die Notenbanker toleranter gegenüber der Inflation sind, weil sich in vielen Regionen der Welt die Inflation an sich verändert hat. Das heißt, sie blicken nicht mehr so stark auf die Inflation als negative Belastung, sondern wenn daneben die Wirtschaft stark genug ist, dann ist diese Inflation sogar etwas Positives. Was sagt Ron Carson noch? Eine ganz wichtige Aussage ist, dass Reichtum und wohlhabend zu sein riesige Unterschiede sind. Ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die reich sind, aber nicht wohlhabend und im Extremfall sogar unglücklich daneben. Also mit dem ganzen Reichtum, Definition Reichtum auf den Konten oder Vermögenswerte trotzdem nicht glücklich sind. Und es gibt andere, die haben laut theoretischer Definition Kontobeträge, gelten sie nicht als reich, aber weil die Rahmenbedingungen rundherum stimmig sind, sind sie wohlhabend. Und darauf aufgebaut ist die nächste Erkenntnis oder Aussage von Ron Carson, dass Optimismus von erfolgreichen Anlegern eine Grundeinstellung ist. Die Optimisten gewinnen auch beim Investieren, weil das Interessante ist, dass Probleme, die auftauchen, Probleme gibt es immer wieder, für Optimisten die Grundlagen für die nächsten Lösungen sind. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, dann sucht man dafür eine Lösung, dafür ist die Wirtschaft da. Wenn die Lösung da ist, kann diese Lösung in der Breite verkauft werden, kann skaliert werden, darauf kann ein Geschäftsmodell aufgebaut werden. Also die Grundhaltung der erfolgreichen Investoren ist auf jeden Fall Optimismus, weil man dann alle Herausforderungen, alle Probleme, die daherkommen, ganz anders angreift. Und zum Schluss sagt er auch immer wieder, nicht komplexe, sondern einfache Themen zählen. Ich kann auch allen Anlegern, jeden Podcast-Hörer immer wieder nur zurufen, sich von komplexen Erklärungen nicht blenden zu lassen. Auch Warren Buffett hat mal gesagt, dass Investitionen oder Geschäftsmodelle, die er nicht versteht, die nicht einfach genug sind, damit selbst er das versteht, in diese Geschäftsmodelle investiert er nicht. Und ich weiß, dass das manchmal gerade im Bekannten- und Verwandtenkreis ganz schwierig ist, weil da kommen ein paar Leute her und reden ganz geschwollen und so super komplex in irgendwelchen Themenbereichen und viele trauen sich nicht, dann zu sagen, sorry, erzähl es mir so, dass ein 14-jähriges Kind deine Erklärungen auch versteht oder möglicherweise ein 11-jähriges Kind, dann ist es auf dem richtigen Level. Viele glauben, sie müssen da ja bei den Fachausdrücken mitnicken und mitgehen und daraus entstehen sehr viele Missverständnisse, aber was viel gefährlicher ist, da werden Leute auch in Investitionen hineingeritten, die sie tatsächlich nicht verstehen, aber es hat zu gut geklungen. Und deswegen sollte man sich nicht blenden lassen. Top-Leute, habe ich auch gesehen, erklären komplexe Themen sehr einfach, sehr simpel und verständlich. Sie haben es nicht notwendig, sich hinter irgendwelchen komplexen Ausdrücken zu verstecken. Ja, das waren so die Ideen, die Inspirationen von Ron Carson. Und ich hoffe, dass diese Sammlung gestern und heute gerade in so einer Phase des Marktes hilft, die wir jetzt haben. Wir werden ganz sicher in den kommenden Tagen weiter speziell von den Notenbankern hören. Und man muss sich das nur vorstellen, welche Armee an Notenbankern aufmarschieren muss, damit man endlich diese Partystimmung ein bisschen dämpft im Markt. Letzte Woche sind, der Jay Powell kann ja nicht mehr in die Auslage gehen, der steht unter Druck. Janet Yellen erwartet von ihm die Zinssenkung und dass die Janet Yellen das gern hätte, verstehen wir, weil die Staatsverschuldung von Amerika brutal hoch ist und sie muss ja die Zinsen bezahlen. Aber die Direktoren hinter Jay Powell, der Waters, Bostich, Wallert, Barkin, Bowman, nach der Reihe kommen sie und immer wieder hören wir, naja, Zinssenkungen weniger geben, vielleicht sogar nur zwei oder möglicherweise nur eins symbolisch. Und es gibt ein paar, die sagen, na doch keine. Und jetzt erst, nachdem sie seit Wochen immer wieder auftauchen, jetzt erst langsam beginnt der Kapitalmarkt das zu realisieren, dass im heurigen Jahr möglicherweise nicht die 7 Zinssenkungen kommen werden, die noch Anfang des Jahres erwartet wurden. Aber da muss man sich nur vorstellen, welche Armee an FED-Direktoren hier notwendig ist, um langsam im Kapitalmarkt einfach einmal andere Gedanken sich durchsetzen zu lassen. Und das, was ich letzte Woche nicht kommentiert habe, am 28. war ja die Urteilsverkündung gegen Samuel Bankman-Fried und er hat 25 Jahre Gefängnis bekommen für seinen FTX-Betrug. Größenordnungstechnisch waren das ungefähr 9 Milliarden Dollar, die hier dementsprechend veruntreut wurden. Und man muss aber dazu sagen, aus meiner Sicht trotzdem zu wenig, weil bei guter Führung wird er vielleicht bei 10 bis 15 Jahren dann rauskommen. Und ja, die Relationen, die hier die sich abspielen, sind schon brutal. Aber es ist einfach so, das kann man so abhacken. In der Kryptowelt darf man weiterhin sehr, 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 sehr skeptisch sein. Wir sehen, dass in der aktuellen Situation, in dieser Bullen-Party-Stimmung, sehr viele Altcoins, Shitcoins, Schwachsinnigkeiten im Kurs steigen. Das sind Kryptos, die überhaupt keinen Sinn und Zweck haben. Die sind wirklich nur auf Zockerei und auf Spekulation aufgebaut. Und da kann ich jedem nur raten, sehr, 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 sehr vorsichtig zu sein, weil in diesen Bereichen unreguliert immer noch viel zu viel passiert. Und da gibt es einige Urteilsverkündungen, die können noch diese ganze Kryptoszene in diesem Jahr massiv erschüttern, weil es gibt auch in der Urteilsverkündung von Samuel Bankman-Fried eine klare Aussage, dass die meisten Krypto-Lösungen als Wertpapiere begriffen werden oder als Wertpapiere zugeordnet werden. Diese Coins erfüllen und die Anbieter dieser Coins erfüllen bei Weitem aber die Voraussetzungen für Wertpapiere nicht. Und das wird noch Konsequenzen haben. Das geht aber nicht nur auf unbekannte irgendwelche Kryptocoins, sondern im Fokus steht da sogar Ethereum, was ja neben Bitcoin eines der bekanntesten Krypto-Lösungen sind. Also ich schätze, über diese Themen werden wir auch noch einige Male plaudern. Den heutigen Tag, also meine heutige Podcast-Folge, schließe ich aber damit ab. Heute Vormittag wird die Aufnahme von gestern auch über YouTube greifbar sein. Wenn jemand zufällig unseren YouTube-Kanal nicht finden sollte, dann bitte nur eine kurze Nachricht und ich sende gerne die Aufnahme, die wir gestern mit dem Martin Mikulik erstellt haben, zu. War wieder mal sehr, sehr interessant. Die nächste Folge werden wir am 7. Mai aufnehmen. Bis dahin kann man uns immer wieder Fragen, Bemerkungen schicken. Und wenn die Themen, die wir so aufbereiten, interessant sind, dann darf man natürlich weiterhin nicht nur die Podcasts, sondern auch die Videos liken, weiterschicken, teilen und so weiter. Alles, was da. Das ist eher mehr für unser Ego wichtig, weil die Algorithmen, die manipulieren wir nicht so stark. Wir sind noch nicht bei Millionen Followern, dass sich das sehr stark auswirken würde. Aber fürs eigene Ego ist schon ganz gut, wenn man sieht, dass die Hörerzahlen und die Abrufzahlen sukzessive langsam schön und schön steigen. Schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.